Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mein, willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Schön, dass Sie dabei sind. Wir Journalisten haben es leicht, wir reden einfach nur drüber. Aber in der Haut von Bischöfinnen und Bischöfen möchte wohl kaum jemand stecken. Die müssen gerade Weichen stellen. Die Kirchenmitgliederzahl sinkt in einem Maße, dass ein Weiter so unmöglich wird. Aber Schnitte und Einschnitte tun weh und so könnte auch diese Sendung einigen wehtun. In einem Schwerpunkt fragen wir heute, ob und wie das Christentum eine Zukunft hat, obwohl die Großkirchen in Deutschland verzwergen. Diese Frage beleuchten wir zuerst aus einer religionssoziologischen Perspektive und vertiefen das anschließend im Gespräch mit einem evangelischen Theologen, einem, der es immer wieder wagt, einen Finger in die Wunde zu legen, mit Ulrich Körtner. Auch Corona-krisenbedingt wird weniger Geld in die Kirchenkassen fließen. Die Kirchen werden Stellen abbauen müssen. Aber es geht um mehr. Unsere Gesellschaft, unsere Politik, unsere Kultur werden sich in der Folge des Kirchenschrumpfens massiv verändern. Viele erhoffen sich das schon lange, andere stimmt das traurig. Aber über diese Lager hinweg, viele dürfte schon bald ein Phantomschmerz beschleichen, zumindest jene, die noch funktionierende Volks- oder Minderheitenkirchen erlebt haben. Studien sagen, in den kommenden Jahrzehnten verlieren die Kirchen nochmal die Hälfte ihrer Mitglieder. Ist der Rückzug ins Ghetto somit zwingend? Thomas Klatt ist dieser Frage nachgegangen. Was kommt nach der Verzwergung? Und er beginnt damit, was Forscher denken, wie es soweit kommen konnte.
In den letzten Jahrzehnten haben wir häufig die Tendenz gehabt, weil man so als Volkskirche wollte man für alle da sein. Und für alle da sein bedeutet natürlich, es wird irgendwie so ein bisschen gräulich, also so das Wischiwaschi halt. Also man versucht ja nichts Gefährliches anzusprechen und so. Und das ist natürlich dann irgendwie auch manchmal auch ein bisschen überflüssig.
Sagt Gerd Pickel, Religions- und Kirchensoziologe an der Evangelischen Theologischen Fakultät der Uni Leipzig. Der stetige Mitgliederschwund ist für ihn auch Zeichen des stetigen Bedeutungsverlustes der ehemals großen Volkskirchen. Das müsse aber für den christlichen Glauben nicht abträglich sein.
Man könnte hier jetzt mit einem frühen Religionspsychologen, mit William James, sagen, der hat mal die Kirche als den verderbten Partner der Religiosität sogar bezeichnet, dass natürlich die Kirche eher sozusagen hemmend ist für die wahre Religiosität als stärkend.
Denn der christliche Glaube muss sich nicht zwingend in Bistümern und Landeskirchen organisieren. Im Grunde stehe nicht die Institution im Vordergrund, sondern das menschliche Für und Miteinander, sagt Religionssoziologe Pickel.
Das Soziale an Religion, diese soziale Komponente, es ist ja dem Christentum gegeben, für andere da zu sein, das ist eine soziale Komponente, aber das macht man ja auch nicht allein. Also das Frühchristentum war ja auch nicht jeweils eine Person, die für sich gedacht hat, sondern das waren kleine Gruppen, die natürlich dann auch noch unter Verfolgungsdruck ja besonders viel Vertrauen ineinander entwickeln mussten. Vielleicht müssen die Kirchen lernen, das, was Christentum ist, ist halt auch nicht sozusagen die organisierte Kirche in der organisierten Gemeinde, wo viele nie da sind, sondern es sind die Personen, die sich irgendwie treffen können.
Schon Anfang des 20. Jahrhunderts formulierte der evangelische Theologe Ernst Troeltsch die Idee der elastischen Volkskirche. Das Christliche zeige sich in drei grundlegenden Sozialgestalten. Erstens in der verfassten Kirche, zweitens in ausgelagerten Vereinen, Initiativen, Gebetskreisen und Splittergruppen, die Troeltsch Sekten nannte, und drittens in einer individuellen Frömmigkeit und Mystik.
Eine der Pointen seiner Behauptung dieser Trias ist ja, dass diese drei Gestalten wechselseitig voneinander abhängig sind. Sowohl die Sekte Freikirche als auch die religiösen Individualisten sind in einer bestimmten Weise von der Großkirche abhängig, nämlich als derjenigen Größe, in der wesentlich die Überlieferung des Christentums stattfindet und eine Vermittlung des Christlichen in der ganzen Breite. Sie ist Kirche für das Volk. Bietet auch so etwas wie eine religiöse Grundversorgung an. Beerdigungen, Taufen, Trauungen, auch für diejenigen, die nicht intensiv am Gemeindeleben teilnehmen.
Sagt Martin Fritz, theologischer Leiter der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin. Was aber, wenn die Kirche ihren Aufgaben nicht mehr nachkommt? Vielfältig sind die Klagen, die Predigten würden immer schlechter. Im Konfirmandenunterricht werde kaum noch biblisch-theologisches Wissen vermittelt. Wer einen nahen Verwandten beerdigen lassen möchte, erreiche den Ortspfarrer nicht und bestelle lieber gleich einen freien Trauerredner. Wo aber Kirche ihren Grundaufgaben nicht mehr nachkommt, hat sie auch ihre Existenzberechtigung verloren. Evangelisch gesprochen?
Kirche ist da, wo das Evangelium gepredigt und die Sakramente gefeiert und verwaltet werden. Da braucht es gar keinen Überbau, keinen kirchlichen sonst. Das ist erstmal eine Funktion und keine Institution, welche die Kirche ausmacht.
Wird es christliche Existenz künftig also vor allem in Vereinen und Splittergruppen geben? Eine individuelle Frömmigkeit ohne großkirchliche Anbindung? Ja, sagt Religionssoziologe Gerd Pickel, das gäbe es schon lange in den USA. Aber dort eben mit Risiken und Nebenwirkungen.
Da habe ich natürlich eine bunte Pluralität sehr unterschiedlichen Glaubens. Man hat nur den Problem, dass Gruppen, wenn sie natürlich nur nach innen gerichtet sind und mit anderen nicht kommunizieren, sehr, sehr schnell, also in der Tat, das, was wir manchmal so ein bisschen negativ betrachten, als Sekten daherkommen. Also Gruppen, die sehr überzeugt sind nach innen, die haben allerdings auch einen Stacheldrahtzaum außenrum und sind gut bewaffnet. Eine Entwicklung eben nicht zum Liberalen, sondern natürlich zu einem eher dogmatischen Religiösen hin. Also wenn ich so eine kleine religiöse Gemeinschaft dann habe, die überlebt, sage ich jetzt mal, die überlebt dadurch, dass sie sich abgrenzt. Ich würde nicht sagen, dass das eine schwache Theologie ist. Es wird wahrscheinlich sogar eine sehr starke sein, aber vielleicht auch eine stark vereinfachte.
Wer künftig keine amerikanischen Verhältnisse in Deutschland haben wolle, müsse vor allem auf Bildung und Aufklärung setzen. Und dafür seien schon heute nicht mehr Kirchenräume entscheidend.
Die Berührung zur Religion findet an zwei Stellen statt. Das ist in der Familie und das zweite ist dann im Religionsunterricht. Es lernt ja keiner in der Kirche Religion, um es mal ganz ehrlich zu sagen, sondern man lernt es an diesen beiden Stellen. Also wenn die Eltern nicht religiös sind, dann werde ich keine Kirche von innen sehen. Und wenn ich nicht im Religionsunterricht zumindest die Basis des Wissens erfahre, dann weiß ich auch gar nicht, was dort getan wird.
Der Schlüssel liegt für Pickel vor allem in einem guten Religionsunterricht. Wenn es künftig keine Großkirchen mehr geben sollte, werde es auch keine akademische Pfarrerausbildung mehr geben. Sprich, die theologische Fakultät wäre ein Auslaufmodell. Was es aber weiterhin brauche, religionswissenschaftliche Institute, zumindest für die Lehramtsausbildung. Auch wenn er die Gefahr sieht, dass künftig theologisches Wissen verloren geht, Pickel ist zuversichtlich, dass historisch-kritische Wissenschaft nicht zwangsläufig verloren gehen müsse.
Die theologischen Fakultäten würden sich auflösen, die würde man auflösen. Aber es würde durchaus so sein, dass Theologen, die Theologie als Wissenschaft in bestimmten Bereichen durchaus innerhalb der Geisteswissenschaften überleben würde. Dass es so eine Art Zuordnung zu philosophischen Fakultäten oder sowas gibt. Ob das dann aber für alle quasi die Vorgabe ist, das ist ja eine andere Frage.
Eine Verzwergung der Großkirchen müsse also nicht zum Ende der Theologie führen. Sie werde aber zu anderen Organisationsstrukturen führen, vor allem zu kleineren Vereinen. Und Ironie der religionssoziologischen Geschichte, nicht die Großkirchen wären dann weiterhin Vorbild für andere Religionen, sondern umgekehrt würden sich Christen an den Vereinsstrukturen anderer orientieren müssen, meint Gerd Pickel.
Schauen wir uns zum Beispiel die Muslime in Deutschland an. Deren Organisationsform ist ja gemeinschaftsorientiert. Die haben verschiedene Gemeinschaften, die sind natürlich auch stark um die Moscheen herum, aber die sind ja relativ singular. Dort haben wir ja gar nicht sozusagen die Kirche, die alles zusammenhält, sondern es sind viele Gemeinschaften.
In Zukunft könnte es also vielfältige Formen von Gemeinschaft und Gemeinde geben. Von der christlichen Motorradgruppe bis zum Strickkreis, vom Singeklub bis zum Kochkurs. Gelegenheitsstrukturen und soziale Angebote, die auch von Nichtgläubigen akzeptiert werden können.
Man könnte sagen, das könnte ein Bürgerhaus auch sein, aber man hat nicht den Flair dort der sozialen Vergemeinschaftung. Also wir haben in Ostdeutschland mehr Personen, die sozusagen in diesen Gruppen um Kirchen herum sind als Mitglieder. Und das ist urchristlich, finde ich jetzt eigentlich auch mal genau gesagt, dass man sozusagen Sozialformen ermöglicht.
Klar ist auf jeden Fall, dass die Kirchen an Macht und Einfluss verlieren werden. Die kleineren christlichen Vereine werden kaum die bisherigen Strukturen aufrechterhalten können.
Jede dieser einzelnen Gemeinschaften würde natürlich gegenüber dem Staat kaum Durchsetzungskraft haben. Da würde man auch sagen, okay, da gibt es ein Gruppchen und da gibt es ein Gruppchen. Da ist so die obere Organisationsform doch ganz hilfreich.
Pickel selbst kann sich daher so etwas wie einen EKD-Dachverband als politische Repräsentanz weiterhin vorstellen. Die Landeskirchen aber hält er für überholt. Und Theologe Martin Fritz glaubt schon an so etwas wie die Wirkmächtigkeit des Wortes Gottes oder eben des Heiligen Geistes. Auch in Zukunft werden die Deutschen Bibel lesen, beten oder christliche Lieder singen. Ob aber das theologische Niveau ohne Landeskirchen und akademisch ausgebildete Pfarrer zu halten sein wird, weiß er noch nicht.
Ich bin nicht besonders pessimistisch, was das Christentum angeht. Da rechne ich mit einer gewissen Selbstwirksamkeit des Wortes, auch mit einer gewissen grundlegenden Religiosität des Menschen, die sich im Christentum dann eine besonders schöne und wahre Form findet. Um das Christentum ist es mir nicht bang. Um ein aufgeklärtes Christentum ist es mir schon bang.
Die Großkirchen und ihre Verzwergung, Thomas Klatt berichtete. Eben bei unseren Überlegungen, wie das Christentum sich weiterentwickeln könnte ohne die sogenannten Volkskirchen, da haben wir einfach mal vorausgesetzt, dass sie das Ruder nicht mehr herumwerfen können. Die EKD, die Evangelische Kirche in Deutschland, sieht das anders. Sie hat ein Team Z ins Leben gerufen. Z steht für Zukunft. Und auch wenn dieses Team Z alles andere als blind dafür ist, dass Kirche künftig weniger Ressourcen haben wird, hat dieses EKD-Gremium dennoch die Zuversicht, dass die Kirche fit gemacht werden kann für die Zukunft. Das 15-seitige Papier ist vor einigen Wochen erschienen, aber fand wochenlang kaum Beachtung. Obwohl die Autoren rund um den EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm einen Diskussionsprozess auslösen wollten, mit Blick auf die EKD-Synode im November. Wir nehmen diese Anregung auf und diskutieren das Papier mit Ulrich Körtner. Er ist evangelischer Theologe an der Uni Wien. Er ist Professor für systematische Theologie. Er ist jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Körtner.
Guten Morgen, Herr Mein.
Herr Körtner, das Papier hat den Titel »Kirche auf gutem Grund«. Wenn die evangelische Kirche entsprechend umgebaut würde, wie von diesem Team Z vorgeschlagen, wäre sie dann auf gutem Grund gebaut oder zumindest auf besserem als heute?
Die Formel Kirche auf gutem Grund lässt ja eigentlich anklingen ein Wort des Apostels Paulus aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Also für die Kirche als Glaubensgemeinschaft ist der gute Grund kein anderer als Jesus Christus selbst. Und ich bin doch ein wenig erschrocken und weiß mich da aber auch nicht allein, wie wenig von diesem theologischen Grund, diesem Glaubensgrund eigentlich inhaltlich in diesem Positionspapier der EKD gesagt wird. Es ist da sehr viel wieder einmal von Strukturreformen die Rede. Und diese Reformdebatten, die begleiten uns ja eigentlich schon seit Anfang der 2000er Jahre. Unter Wolfgang Kuber, früher Ratsvorsitzender der EKD, gab es ein Papier Kirche der Freiheit, das für viel Aufregung, aber auch für einen großen Prozess gesorgt hat, der am Ende ein Stück weit auch versickerte. Jetzt kommt wieder mal ein Papier zu Strukturreform. Aber was eigentlich der tragende Glaubensgrund ist, das wird in diesem Papier inhaltlich nicht weiter ausgeführt.
Kirche auf gutem Grund, um diesen Gedanken weiter zu spinnen. Es geht also ums Fundament. Was ist denn das für ein Fundament, auf das dieses Zukunftsteam die Kirche weiter bauen will?
Ja, mit dem Fundament bleiben wir nochmal kurz bei diesem Bild. Kirche auf gutem Grund, da denkt man zunächst ja vielleicht an ein statisches Modell. Und wir denken dann an die großen Kathedralen, die Zeugnisse christlichen Glaubens aus der Vergangenheit sind. Und auf der anderen Seite haben wir aber ganz andere Bilder von Kirche schon im Neuen Testament und bis in die Zeit der Gegenwart hinein, nämlich Kirche als das wandernde Gottesvolk, also Kirche, die unterwegs ist. Und darum, wir haben auf der einen Seite dieses Bild vom Fundament, auf dem gebaut wird, aber man könnte das Bild mit dem Grund natürlich auch noch anders nehmen und sagen, was ist der Boden, auf dem wir uns bewegen und auf dem wir auf einem Weg sind. Auch so könnte man das nehmen.
Was ist denn der Boden?
Aber das Entscheidende wäre für mich, dass man erstmal klar macht, A, was ist eigentlich der Inhalt christlichen Glaubens im Kern und eine Antwort gibt, was hat Kirche zu sagen zu der Frage, was ist eigentlich dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und B, wozu brauche ich eigentlich Kirche, um ein Christ zu sein? Wozu brauche ich für meinen persönlichen Glauben so etwas wie Kirche? Und das Problem, das ich hier sehe, ist, schon in der Vorbereitung auf das große Reformationsjubiläum 2017, in dieser sogenannten Reformationsdekade, ist das Thema Kirche bei der EKD eigentlich völlig ausgespart worden. Und auch im Reformationsjahr selber hat man zu diesem Thema wenig gehört.
Sie werfen also diesem Gremium vor, dass es den Grund, auf dem Kirche gebaut werden müsste, gar nicht beschreibt.
Ja, es wird immer wieder formelhaft von Evangelium gesprochen. Es wird dann auch von Jesus Christus mal gesprochen. Aber eigentlich taucht Jesus nur so als ein Urbild und Vorbild auf. So wird das auch ausdrücklich gesagt. Das heißt, die Kirche als missionarische Kirche, wie sie sich da bezeichnet, versteht sich in der Nachfolge dieses Jesus von Nazareth und sagt, wir wollen handeln in seinem Sinne. Aber entscheidend wäre nach meinem Verständnis, dass erstmal geklärt wird, was hat denn eigentlich der Tod und was hat die im Neuen Testament bezeugte, von Christen geglaubte Auferstehung für die persönliche Existenz des Einzelnen und für die Welt im Ganzen zu sagen. Das wird aber dann überhaupt nicht mehr weiter ausbuchstabiert, sondern es wird immer nur versichert, wir haben einen Glaubensgrund und auf dessen Basis setzen wir uns ein für Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Und dann ist man schnell wieder bei den Themen, die die Kirche im Moment vor allem bewegt. Aber die eigentlich existenziellen Fragen, die werden eben nicht mehr weiter behandelt.
Sie wollen, dass über Tod, Sünde, Glaube, Gott geredet wird und nicht über Strukturen. Soweit habe ich das verstanden. Aber das, was Sie da vorschlagen, ist doch letztlich die Strategie der Vergangenheit. Und die hat auch nicht funktioniert.
Ich schlage gar keine Strategie in dem Sinne vor, dass ich jetzt sage, so oder so müsste ein Reformprozess gestaltet werden. Sondern ich möchte, dass man zunächst nochmal sich rückbesinnt, wofür ist denn Kirche überhaupt da? Und ich glaube auch nicht, dass man mit einem großen Wurf epochale Vorgänge wie die Säkularisierung oder die abnehmende Kirchenbindung in unseren Breitengraden verändern kann. Wir sollten gleichzeitig übrigens nicht übersehen, das kam in dem Bericht eben noch gar nicht so deutlich raus, protestantisches Christentum im weitesten Sinne des Wortes wächst ja weltweit durchaus in Gestalt von charismatischem und evangelikalem Christentum in Südamerika oder auch Asien, Korea, auch teilweise in Afrika. Da kommt eine ganz andere Gestalt von Christentum auf uns zu. Aber entscheidend ist ja erstmal, denke ich, wirklich, dass man nochmal fragt nach der Substanz. Sie könnten auch sagen, es geht nicht nur darum, jetzt erstmal zu fragen, wie verkaufe ich ein bestimmtes Produkt, sondern was ist denn das überhaupt, was ich da an den Mann oder an die Frau bringen will?
Wenn es Ihnen um die Substanz geht, besteht da nicht die Gefahr, dass Ihr Weg sicher ins Ghetto führt, während der EKD-Weg zumindest die Chance eröffnet, die Tore aufzureißen für kommende Generationen?
Ich glaube, dass das genau das Gegenteil ist. Mir geht es überhaupt nicht darum, in ein Ghetto sich zurückzuziehen, sondern sich klar zu machen, was man in aller Offenheit und auch sozusagen niederschwellig Menschen nahezubringen versucht. Nämlich das Entscheidende ist doch, dass man sagt, oder ich müsste auch nochmal sagen, es geht mir auch darum, dass wir uns nochmal auf das besinnen, was heißt eigentlich evangelisch sein oder im evangelischen Sinne Christ sein. Auch diese Frage wird überhaupt nicht mehr beantwortet, weil man scheinbar Angst hat, in irgendeiner Form auch noch etwas Besonderes zu sein. Also wenn wir nochmal bleiben bei diesem Prozess mit Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung, Bewahrung der Natur. Die Kirche suggeriert immer, dass sie da auf dem Weg der Mission Gottes, der Sendung in der Welt ist. Aber in Wirklichkeit ist es doch längst schon so, die Kirchen sind doch hier nicht irgendwie Vorhut oder Vortrupp des Lebens, wie man das mal genannt hat, sondern sind doch allenfalls noch eine Nachhut, die da irgendwie mit dranhängt, etwa an der Ökologiebewegung. Aber glauben Sie denn, dass irgendein Mensch noch in der Kirche bleibt oder Mitglied in der Kirche wird, weil man sagt, die unterstützen da jetzt bestimmte Ökologieprogramme, Programme der Nachhaltigkeit, dann kann ich ja mich meinetwegen bei Greenpeace engagieren oder da gelegentlich mal spenden, aber dafür zahle ich doch keine Kirchensteuern mehr.
Die evangelische Kirche als Nachhut der Ökobewegung. Werfen Sie letztlich Ihrer Kirche vor, zu einer Welterlösungs-NGO mit einer aufs Diesseits fixierten Ideologie zu mutieren, oder ist das zu zugespitzt?
Ich nehme mal als Beispiel ein Papier, das 2018 veröffentlicht wurde, ein EKD-Papier zur Agenda 2030 zu dem Klimaschutz. Und wenn Sie das lesen, da ist eigentlich von Gott kaum noch die Rede, sondern Gott ist allenfalls so ein Motivator für ein Weltrettungsprogramm, das aber ansonsten auch ganz gut ohne funktioniert. Es läuft eigentlich darauf hinaus, dass zum Beispiel von so einem Wirken Gottes, einer lebendigen Gegenwart Gottes, kaum noch gesprochen wird. Und das Ganze ist eigentlich dann ein Programm, das könnte man mit Ludwig Feuerbach auch genauso gut als praktischen Atheismus bezeichnen. Und wir haben ja auch solche Entwicklungen in der Theologie gehabt, atheistisch an Gott glauben, ganz auf die Ethik abstellen. Und da muss man eben auch sagen, es geht mir gar nicht darum, jetzt irgendwie einseitig Kritik an der EKD zu üben, sondern da sind symptomatisch Dinge deutlich, die auch auf eine tiefe Grundlagenkrise in der Theologie selbst verweisen. Und wenn ich nochmal auf den Religionsunterricht zurückkommen darf, der eben angesprochen wurde, da ist doch die Frage, was vermittelt denn dann dieser Religionsunterricht? Der ist vielleicht eine Bildungsveranstaltung, aber doch nicht in dem Sinne, dass dort Glauben geprägt oder entwickelt wird. Man kann sich doch nicht auf den Religionsunterricht zurückziehen, der auch in einer sehr krisenhaften Gesamtsituation ist. Und wenn eben dieses ganze Staatskirchenverhältnis von Weimar wegbricht, also von der Weimarer Verfassung, von der wir immer noch zehren, dann wird es auch um die Zukunft des Religionsunterrichts sehr schlecht bestellt sein, weil auch dann viele Menschen ihre Kinder gar nicht mehr dahin schicken. Ich erlebe das in Österreich gerade. Wir brauchen Ethikunterricht, weil immer mehr Menschen sich vom Religionsunterricht abmelden.
Worauf würden Sie denn stattdessen setzen?
Ich finde es aber schlimm, dass diese ganze Debatte um die Zukunft der Kirche praktisch so in ein politisches Links-Rechts-Schema gedrückt wird, wie ich das auch zum Teil in den letzten Wochen jetzt lesen konnte. Und darum nochmal auf den Grund des Glaubens hinzuweisen, nämlich, dass es darum geht, an den Gott des Evangeliums zu glauben und zu sagen, darin finde ich Halt für mein Leben in einer von unbedingter Gewissheit getragenen Gottesbeziehung, und dass diese Gottesbeziehung von Hause aus eine gestörte ist, dass wir also von Sünde sprechen müssen, die überwunden wird. Das muss erst einmal geklärt werden, und das kann aber durchaus in einer ganz offenen und gar nicht sektiererisch abgeschlossenen Weise geschehen.
Um nochmal den Bogen zu schließen zum Beginn der Sendung, wenn Landeskirchen, Bistümer, Leitungsebenen wegfielen, was würde aus Ihrer Sicht aus dem Christentum?
Das Christentum weltweit wird überleben, davon bin ich ganz fest überzeugt. Welche Formen von Christentum in Deutschland oder auch in Mitteleuropa überleben, das ist eher die Frage. Da fürchte ich, wir haben ein Auseinanderbrechen zwischen einem eher evangelikal orientierten Christentum, das in seinen Milieus ganz gut überleben wird, und einem volkskirchlichen, das immer weiter ausgedünnt wird und das dann auch schlicht aufgrund von sinkenden Kirchensteuerzahlen sehr auf dem Rückzug ist. Am Ende des Papiers steht dann, die evangelische Kirche werde trotz aller Umbau- und Rückbaumaßnahmen bestehende Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern und den Gemeinden einhalten können. Das klingt so nach der Versicherung geordnete Insolvenz, die sozialverträglich läuft. Aber das ist keine Zukunftsvision.
Ulrich Körtner war das, aus Ostwestfalen stammender evangelischer Theologe an der Uni Wien, mit seiner Position zu einer Debatte, die sich die EKD erhofft. Es gibt auch andere Standpunkte, wir werden das hier verfolgen. Danke, Herr Körtner, dass Sie Ihre Position klar gemacht haben. Danke für dieses Gespräch.
Bitte sehr, viele Grüße nach Köln.
Tag für Tag, Ihre Informationen aus Religion und Gesellschaft gehen zu Ende. Redakteur am Mikrofon war Andreas Mein. Schön, dass Sie dabei sind.